Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum Energate News Update. Wir zeichnen auf am Morgen des 6. Dezember und wir schauen wie immer auf die Themen dieser Woche. Was hat sich getan in der Energiewirtschaft? Und die Besonderheit des heutigen Tages ist, dass derjenige, der Sie sonst hier begrüßt, der Host dieses Podcasts, Christian Seelos, heute nicht am Mikrofon ist. Der ist unterwegs in der Schweiz. Da fand in dieser Woche der Energate Meetup statt. Wie viel Energiewende verträgt der Alpenraum? Und ich glaube, er ist gerade auf dem Rückweg im Zug. Und deswegen darf ich ihn hier heute vertreten. Mein Name ist Ruben Bartke und ich bestreite diesen Podcast natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung aus der Redaktion dazugeholt. Die Redakteure, Redakteurinnen, die sich mit den Themen befassen, die uns heute beschäftigen. Und das sind im Einzelnen Mareike Täufer. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Philipp Akoto ist auch dabei. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen.
Welche Themen habt ihr denn heute mitgebracht in dem Podcast?
Ja, also ich habe mich in dieser Woche mit dem Thema Wasserstoffspeicherung beschäftigt. Da hat die EWE in Rüdersdorf nämlich ein wichtiges Projekt abgeschlossen und da so ein bisschen, also in einer Testkaverne den Nachweis erbracht, erstmal, dass sie dicht ist. Genau, und darüber würde ich gerne heute ein bisschen berichten wollen.
Okay, spannend. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe für diese Woche das Thema Übertragungsnetzbetreiber auf dem Zettel gehabt. Die Tenet, steht vor spannenden Jahren. Und das nicht nur wegen des großen Netzausbaus, den die jetzt vor sich haben, sondern auch, weil die eine organisatorische Umstellung gemacht haben. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal ein bisschen umzuhören. Und die Hintergründe können wir dann gleich erklären.
Okay, ja, sehr spannend. Mareike, vielleicht erstmal die wichtigste Frage vorab. Wo liegt Rüdersdorf?
Ja, das ist in Brandenburg. Genau. Also besonders ist das für die EWE, weil die dort halt eben eine 500 Kubikmeter umfassende Testkaverne für Wasserstoff gebaut hat. Also wichtig ist dabei, es ist eine neue Kaverne, es ist keine Umrüstung. Das wird nachher wichtig, wenn wir zum Thema Qualität des Wasserstoffs, also Reinheit von Wasserstoff sprechen. Okay. Mhm. Weil das unterscheidet sich nämlich, ob man eine Kaverne sozusagen umrüstet und da noch Reste von Erdgas drin sein können oder ob es eben eine neu gesohlte Kaverne ist. Und in diesem Fall war es eine neu gesohlte Kaverne.
Okay, und du warst vor Ort und hast dir das angeschaut?
Wäre ich gerne gewesen tatsächlich. Ich war digital vor Ort. Also es gab auch die Möglichkeit, bei der Abschlusspressekonferenz digital zuzuhören. Das war natürlich praktisch und musste ich nicht aus Essen anreisen, wobei sowas vor Ort zu sehen natürlich auch immer spannend ist.
Ja, absolut. Okay, also es geht um Wasserstoffspeicher. Wir wissen, dass es Erdgasspeicher zuhauf in Deutschland gibt. Die sind im Betrieb. Da wird das Erdgas für die Jahreszeit eingespeichert, wo der Verbrauch besonders hoch ist. Und jetzt stehen wir ja sozusagen vor der Wasserstoffära und dann brauchen wir das Ganze auch für Wasserstoff offenbar. Und
Genau. Also im Endeffekt ging es der EWE darum, zum einen zu zeigen, also es ist halt eine Salzkaverne. Es gibt ja unterschiedliche Gasspeicher. Es gibt die Porenspeicher und die Kavernspeicher. In dem Fall war es halt eben eine Salzkaverne. Und es ging zum einen darum, nachzuweisen, dass das Ding überhaupt dicht ist, also dass kein Wasserstoff nach oben dringt oder sonst wohin. Das ist wichtig, weil das Wasserstoffmolekül sehr viel kleiner ist als Erdgas. Also es ist wirklich sehr viel flüchtiger. Und das andere, was EWE nachweisen wollte, ist sozusagen die Reinheit des Wasserstoffs. Das ist halt super wichtig, wenn es um den Betrieb zum Beispiel von Brennstoffzellen geht. Aber auch industrielle Abnehmer haben ja gewisse Ansprüche an die Reinheit des Wasserstoffs. Und also es wäre natürlich fatal, wenn man den sozusagen wieder rauspumpt, presst. Und der wäre halt verunreinigt, dann kann man den ja wahrscheinlich nicht mehr so nutzen. Genau, das war so der Hintergrund. Der Test, die EWE da durchgeführt hat, und die haben halt unterschiedliche Sachen gemacht, also verschiedene Ein- und Ausspeicherszenarien gefahren. Zum einen so ein bisschen angelehnt an den Betrieb eines Erdgasspeichers. aber auch in schnelleren Zyklen, weil wir halt davon ausgehen müssen im Endeffekt, dass die Ein- und Ausspeicherzyklen beim Wasserstoff sehr viel kürzer sein werden, als wie wir es jetzt gerade beim Erdgas haben. Also dass man eben nicht sagt, hier Winter, wir speichern aus, Sommer, wir speichern ein, sondern dass es halt über das Jahr gesehen ganz, ganz viele Ein- und Ausspeicherzyklen geben wird beim Wasserstoff.
Okay. Mhm. Und du hast gesagt, diese Kaverne ist neu angelegt worden. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also im Endeffekt, man baut eine Kaverne, indem man einen Salzstock aussohlt. Sieh es mir nach, ich kann jetzt die Technik dahinter gerade nicht genau erklären. Da müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal sprechen. Die haben im Endeffekt einen Hohlraum unter der Erde geschaffen, ne? So, und da pumpst du dann oder presst den Wasserstoff ein. Und das ist auch nicht ganz ohne Probleme abgelaufen, wie ich das so mitbekommen habe. Also es ging dann um die Zementierung der Verrohrung, glaube ich. Da hatte EWE mit Problemen zu kämpfen. Also das ganze Projekt hat auch 2 Jahre länger gedauert, als sie eigentlich geplant hatten. Und es ist auch teurer geworden. Also 14 Millionen Euro hat das Ganze am Ende gekostet. Ich glaube, am Anfang war mal so von 10 Millionen die Rede. 8 davon zahlt EWE aus eigener Tasche. Der Rest kommt über Förderung.
Und dieser Speicher, nehme ich an, wird dann, wenn er denn dann mal in den Regelbetrieb geht, wird ans Wasserstoffkernnetz angebunden, da wird aus Wasserstoff importen, der Wasserstoff einlaufen und wie gesagt dann ein- und ausgespeist, je nach Bedarf.
Genau, also es ist so, dass es auch schon erste Vereinbarungen von EWE mit der ONTRAS gibt zur Anbindung des Speichers. Das Projekt hat aber auch eine ganz grundsätzliche Wichtigkeit. Also EWE will jetzt, das ist ja nur eine Testkaverne, ne? Das sind 500 Kubikmeter, das ist quasi nichts. Was EWE aber machen möchte, ist sozusagen Speicher, also industrielle Wasserstoffspeicher entwickeln. Die haben dann das tausendfache Volumen davon. Und die Ergebnisse, die sie jetzt sozusagen aus Rüdersdorf gezogen haben, wollen sie dann jetzt auf die größeren Speicher, wie zum Beispiel in Hunddorf. Da geht es aber tatsächlich um eine Umrüstung von einem Erdgasspeicher, von einer Erdgaskaverne, wollen sie sozusagen übertragen. Das ist halt sozusagen die Wichtigkeit. Also die haben jetzt erstmal den Nachweis erbracht, man kann Wasserstoff in einer Salzkaverne sicher einspeichern. Und der Wasserstoff hat auch die entsprechende Reinheit, die wir brauchen. Also das ist sozusagen der Nachweis, den EWE jetzt erbracht hat. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt.
Okay, sehr spannend. Kannst du uns so ein Stück weit einordnen? Wir haben jetzt über die EWE gesprochen. Es gibt ja noch deutlich mehr Betreiber von Gasspeichern, für die das Geschäft perspektivisch auch interessant sein könnte. Kannst du uns so ein Stück weit einordnen, was sich da alles tut? Also ist die EWE da mit ihrem Pilotprojekt allein auf weiter Flur? Oder ist das ein Thema, was viele Unternehmen beschäftigt aktuell?
Nein, also im Endeffekt beschäftigen sich natürlich jetzt alle Erdgasspeicherbetreiber mit dem Thema Wasserstoff, das ist ganz klar. EWE ist jetzt auch nicht das einzige Unternehmen, was schon so eine Genehmigung dafür vorliegen hat, einen Gasspeicher auf Wasserstoff umrüsten zu dürfen. RWE hat sich auch schon eine solche Genehmigung eingeholt. Also man muss das bei der Bundesnetzagentur sozusagen anzeigen und die erteilt dann die Genehmigung, weil wir die Gasspeicher, die Erdgasspeicher natürlich auch jetzt noch im System brauchen. Deshalb kann man nicht einfach losrennen und sozusagen Speicher umrüsten.
Ja.
Genau, also es gibt im Endeffekt 2 Genehmigungen zur Umrüstung und im Endeffekt müssen sich alle Speicherbetreiber mit dem Thema beschäftigen. Das ist aber sozusagen kein Selbstläufer. Also es würde jetzt wahrscheinlich kein Unternehmen losrennen und von sich aus Geld, jede Menge Geld in die Hand nehmen und investieren, weil im Endeffekt gibt es halt noch zu viele Unklarheiten. Also sei es von Kundenseite, also das im Endeffekt das Geschäftsmodell dahinter steht halt einfach noch nicht. Und das ist ein großes Problem, weil wir davon ausgehen müssen, also wir haben zwar jetzt das Wasserstoffkernnetz, aber wir brauchen eigentlich gleichzeitig, brauchen wir auch die Gasspeicherinfrastruktur, also die Wasserstoffspeicherinfrastruktur dahinter. Und die zu entwickeln, dauert aber Jahre. Also es wird von 6 bis 10 Jahren gesprochen, bis so ein Wasserstoffspeicher fertig sein könnte und in Betrieb sein könnte. Also müssten wir im Endeffekt jetzt schon, zumindest zeitgleich, mit dem Wasserstoffkernnetz loslegen. Aber das passiert halt noch nicht.
Okay, also das passt ja so ein Stück weit ins Bild, was wir da aktuell wahrnehmen. Dass wir haben zwar jetzt das Wasserstoffkernnetz als Beschluss, die Pläne liegen sozusagen auf dem Tisch, Umsetzung ist aber noch ein anderes Blatt, muss man glaube ich sagen. Mhm. Und das Ganze muss, das habe ich jetzt bei dir rausgehört, vom Timing her auch alles zueinander passen. Also die Wasserstoffspeicher müssen ungefähr dann da sein, wenn auch das Wasserstoffkernnetz sozusagen den Betrieb aufnimmt. Du hast es angedeutet, das ist jetzt alles gar nicht so trivial. Wie optimistisch dürfen wir denn sein, dass dieses Kunststück am Ende gelingt? Was meinst du?
Man merkt im Moment schon so eine gewisse Ernüchterung, glaube ich, in der Branche insgesamt. Also viele Unternehmen zögern einfach mit ihren Investitionen, warten ab, was da jetzt passiert. Also gerade in Bezug auf die Speicher, wir warten immer noch auf die Speicherstrategie des Bundes. Mhm. Da steckt ja auch so ein bisschen so die Hoffnung dahinter. Also wie wird das Ganze überhaupt auch finanziell unterstützt. Also die Branche wartet ja auch auf ein Finanzierungsmodell, sei es jetzt ein Amortisationskonto, ähnlich wie wir das auch beim Kernnetz haben, oder eine gewisse Regulierung, die auch dahinter steht. Der Speicherverband Ines hatte ja diese Differenzverträge auch ins Spiel gebracht. Also im Endeffekt gibt es einfach noch sehr viel Unklarheit, und das merkt man natürlich auch ganz klar in der Branche und bei den Unternehmen, die sich schwer tun, da jetzt in die Investition zu gehen. Hatte jetzt kürzlich E.ON, ich glaube es war vergangene Woche, seine eigene Wasserstoffbilanz vorgelegt, und da war so der Tenor, naja, im Endeffekt geht es nur voran bei den Projekten, die auch wirklich finanziell unterstützt werden, die halt eine Förderung bekommen. Alles andere ist halt Stillstand, da passiert nichts.
Jetzt ist Wasserstoff ja ein Markt in einer Markthochlaufphase. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, dass es da häufig dieses Henne-Ei-Thema gibt. Ne? Wer macht sozusagen den ersten Schritt? Inwieweit würdest du denn sagen, dass das jetzt so ein Stotterstart ist, der sich im Bereich des Normalen, sag ich mal, bewegt? Oder inwieweit würdest du sagen, sollten wir so langsam anfangen, da nochmal genauer hinzuschauen, und brauchen da vielleicht auch nochmal ein paar Klarstellungen und vielleicht auch alles ein bisschen schneller als bisher?
Naja, ich meine, wenn man guckt, was halt gerade so passiert, dass zum Beispiel E.ON sein komplettes Wasserstoffprojekt depriorisiert hat, das ist ja schon ein Stück weit, ich weiß nicht sagen dramatisch, aber irgendwie alarmierend, was da gerade passiert. Auch, dass die großen Industriekunden, die ja Abnehmer des Wasserstoffs sein sollen, wie ThyssenKrupp zum Beispiel, ihre Wasserstoffpläne erstmal zurückstellen oder zumindest da sehr zurückhaltend sind oder in Frage stellen, das ist ja schon ein Stück weit alarmierend, was da gerade passiert.
Okay, jetzt gucken wir mal auf den Kalender. Wir stehen kurz vor dem Jahr 2025, kann man glaube ich sagen, bis das Wasserstoffkernnetz tatsächlich kommt, dauert es auch noch ein paar Jahre. Also das heißt, wir können noch ein Stück weit vielleicht auf Zeit spielen. Woran können wir uns denn festhalten? Was darf uns denn optimistisch stimmen, dass wir diesen Wasserstoffhochlauf, dass uns das gelingt?
Also ich meine, es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die das Ganze anders betrachten, ne? Die dann noch sehr viel optimistischer auch sind, wenn wir halt zum Beispiel auf die EWE gucken. Ich hatte gestern bei der Pressekonferenz auch die Gelegenheit, den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dohler zu fragen, warum das Unternehmen eigentlich so positiv im Gegensatz zu vielen anderen auf die ganze Sache Wasserstoffmarkthochlauf schaut. Und Herr Dohler meinte, dass halt EWE einfach eine ganz andere Basis zum Beispiel hat als ein Unternehmen wie jetzt E.ON, einfach aufgrund von regionalen Faktoren, ne, im Norden. Du hast halt die hohe Grünstromerzeugung, du hast halt die Kaverneninfrastruktur, du hast vielleicht auch die Importrouten, also sei es über die Häfen als auch über Pipelines. Also im Norden ist es zum Beispiel auch so, dass relativ viele Leitungen einfach umzustellen oder schneller umzustellen sind, weil sie halt durch die LH-Gas-Umstellung schon sozusagen nicht mehr gebraucht werden. Also es sind alles positive Standortfaktoren für den Norden. Du hast sozusagen die Grundzutaten hast du da, und ich glaube, gerade da könnte es vielleicht ein Stück weit schneller gehen als okay. An anderen Orten.
Ich glaube, wir haben in diesem Podcast in unterschiedlichen Konstellationen zuletzt das Thema Wasserstoff häufiger hier diskutiert aus verschiedenen Blickwinkeln, und ich glaube auch, dass wir das wahrscheinlich in Zukunft weiterhin hier auf dem Zettel haben werden, denn es ist noch ein langer Weg. Ich glaube, so viel können wir an der Stelle schon mal sagen.
Auf jeden Fall.
Philipp, vielleicht kommen wir damit dann mal zu dir. Du hast jetzt andächtig zugehört.
Richtig, ja.
Es ist aber auch, die beiden Themen, die wir heute auf dem Zettel haben, lassen sich auch nicht ganz so trivial miteinander kombinieren. Deswegen machen wir an der Stelle wahrscheinlich einen kleinen Schnitt. Das Übertragungsnetz Strom, da haben wir den großen Vorteil, das existiert schon, das funktioniert, ist im Betrieb seit vielen Jahren. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich da mal genauer hinzugucken.
Also Zusammenhang gibt es ja schon, weil die Wasserstoffinfrastruktur wird ja nicht einfach so nach Gutdünken ins Land gemeißelt, sondern es geht ja auch darum, eben den Grünstrom zu den Elektrolyseuren zu bringen und so weiter. Und da gibt es ja schon noch Zusammenhänge, ich denke mal, dass die vier großen UNBs sich auch sehr genau anschauen, was da geplant wird und auch da eine Meinung zu haben und haben müssen. Ich, wie gesagt, diese Woche mich mit TenneT beschäftigt. Was ist genau da passiert? Eigentlich ist das gar nicht so spektakulär. Im Grunde genommen haben die jetzt erstmal bekannt gegeben, dass Tim Meyer-Jürgens CEO wird für TenneT in Deutschland. Tim Meyer-Jürgens ist schon lange bei TenneT und auch sehr bekannt als wichtiger Manager in Deutschland. Diese Personalie, die ab 2025 gilt, hängt zusammen mit einer organisatorischen Umstrukturierung, die die vollzogen haben.
Okay.
Dazu muss man dann wissen, dass TenneT ein hundertprozentiges Staatsunternehmen der niederländischen Regierung ist, aber seit 2010 auch in Deutschland ein wichtiger Übertragungsnetzbetreiber, nachdem die von E.ON die Netzgesellschaft übernommen haben.
Ist, glaube ich, sogar der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Also zumindest, wenn man auf das Netzgebiet guckt, das ja einmal quer von Norden nach Süden durch Deutschland geht.
Genau, das ist die Nord-Süd-Achse von Bayern im Süden bis nach Schleswig-Holstein. Ich glaube, Südlink ist eine der wichtigen Sachen. Und also in dem Zusammenhang, weil gerade die Sache ist, wie kommt der Offshore-Windstrom zum Beispiel später mal ganz im Süden an, das zeigt dann schon mal, wie wichtig eben TenneT auch für die Energiewende und das sogenannte Klimaneutralitätsnetz ist, an dem im NEP geplant ist, also im Netzentwicklungsplan.
Du hast den Namen Tim Meyer-Jürgens genannt, der ist mir ja auch durchaus bekannt, der ist, wenn man so will, der Kopf, das Gesicht von TenneT in Deutschland, und er wird jetzt CEO. Das führt mich so ein bisschen zu der Frage, wer ist denn da aktuell CEO, also auf wen folgt er denn? Okay, ich kann es auflösen, es ist eine Fangfrage, Philipp.
Ja,
Es gibt keinen. Ja,
okay.
Es gibt keinen. Darauf wollte ich hinaus, denn aktuell ist der CEO-Post nicht vergeben, denn er liegt bei der niederländischen Gesellschaft, bei der niederländischen Muttergesellschaft Manon van Beek, und im deutschen Geschäft hat man bisher auf einen CEO-Posten verzichtet.
Ja.
So, und jetzt besetzt man diesen Posten ja offenbar. Warum? Hast du da eine Erklärung für?
Das ist die organisatorische Umstrukturierung, die wir da, von der ich gerade gesprochen habe, und zwar wird das niederländische Geschäft und das deutsche Geschäft deutlicher voneinander getrennt.
Okay.
Also das sind jetzt zwei eigene Einheiten, die nur noch von der Holding zusammengehalten sind, sodass das TenneT Germany oder TenneT Deutschland ab 2025 ein eigenständiges Unternehmen ist. Und Hintergrund dessen ist, dass TenneT verkauft werden soll. Also dass TenneT Deutschland, die Deutschlandsparte von TenneT, soll nach dem Willen der niederländischen Regierung verkauft werden. Und das ist auch nicht wirklich ganz neu. Organisatorischen Umstrukturierung, da muss man ja auch darauf hinarbeiten, dass das dann umgesetzt wird, und das ist dann jetzt vollzogen.
Also du sagst, Tenet wird verkauft, das ist richtig, genau, und das wissen wir auch schon ein Weilchen. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass, aber das weißt du im Zweifel besser, die Niederlande diese hohen Investitionen ins deutsche Übertragungsnetz nicht mehr bereit ist, komplett zu finanzieren. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, das kann man so sagen. Also in der Politik, in der niederländischen wird gesagt, also es sollen eigentlich keine niederländischen Steuergelder für den deutschen Netzausbau fließen, nach Möglichkeit. Das klingt ein bisschen populistisch. Im Grunde genommen ist es aber tatsächlich so, dass Tenet sehr viel Geld überhaupt in das gesamte Netz und den Ausbau investieren muss und dass das in den letzten Jahren auch so war, wenn man in die, wenn ihr in die Bilanzen guckt, dass der Kapitalbedarf in Deutschland größer war als der in den, der für die Niederlande. Und es ist auch nicht wirklich überraschend, dass halt mit dem Blick auf diese große Transformation und den Netzausbau, den es halt so oder so braucht, eben die, die Kapitalintensität das Thema ist und die Finanzierung das Thema ist, dass dann die Eigentümer sagen lässt, ja, wie wollen wir das denn machen und wollen wir das denn noch machen? Und die Niederlande hatten ja schon einen Versuch, der gar nicht so lange her ist, Tenet zu verkaufen und Käufer sollte dann die Bundesregierung oder der Bund sein. Mhm. Das ist ja dann gescheitert. Mhm. Und ich hatte diese Woche, wie gesagt, ja die Gelegenheit, oder als ich draufgeschaut habe auf das Thema wegen dieser Umstellung, habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, mit einem Experten zu sprechen, über von der Rechtsanwaltskanzlei Nöhr, ein M&A-Experte, Tibor Fedke, der mir der ein bisschen Einordnung gegeben hat. Mhm. Der sagte dann, dass dieser Verkauf an die Bundesregierung im Endeffekt auch ein Stück weit daran gescheitert ist, an dem großen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts, das den KTF quasi auch so gekippt hatte, also diese Pläne da. Und zwar das Problem, was da aufgetaucht ist, ist, dass ein Privatinvestor oder ein Pensionsfonds, wer auch immer, die Investitionen, wenn man sich so ein Riesenasset kaufen würde, wie zum Beispiel eine Tenet Deutschland oder ein anderes Unternehmen, dass man die Zinskosten und die Tilgungskosten auf das Asset, also dass man das da konsolidieren kann, aber der Bund dürfte so nicht agieren, er müsste das dann im Haushalt eben ausweisen. Und das war dann auch mit ein Grund bei der klammeren Haushaltslage eben, der sehr stark dagegen gesprochen hat, während die Idee, das zu machen, auch ein Stück weit nachvollziehbar ist, weil ein Staat sich eben deutlich günstiger refinanzieren kann, als es ein Privatinvestor kann. Und das ist bei einem Unternehmen wie Tenet besonders signifikant, weil die eben dieses riesige Netz haben. Die bauen ja nicht nur aus, sondern die haben ja auch schon ein riesiges Netz von Nord nach Süd in Deutschland. Und das zu refinanzieren ist halt nicht ganz trivial und deswegen kommen auch vor allem größere Pensionsfonds oder Infrastrukturfonds oder dann auch sogar ein Konglomerat von solchen Unternehmen kämen als mögliche Käufer jetzt noch in Frage, wenn Tenet oder sagen wir die Niederlande Tenet Deutschland zum Verkauf stellen würden. Passiert ist das aber allerdings noch nicht. Das ist die prüfen noch, wie Optionen sind. Neben dieser Option, das direkt einem großen Käufer anzubieten, ist auch noch ein Börsengang im Gespräch.
Okay.
Was ich mich jetzt auch gerade gefragt habe, ich meine, du hast es jetzt schon so ein bisschen beantwortet, wer würde denn da überhaupt in Frage kommen als Käufer? Also hat da sonst schon jemand offiziell eigentlich seinen, seinen Handschuh in den Ring geschmissen? Oder?
Nee, also das glaube ich nicht, dass da jemand schon die Hand gehoben hat. Also wer kann sowas kaufen? Das sind wirklich entweder Pensionsfonds oder Infrastrukturfonds, die extrem kapitalstark sind. Der Experte hat schon gesagt, dass das durchaus Unternehmen oder solche Fonds geben kann, die dann die Hand heben, aber dass eben das, was ich gerade gesagt habe, die Refinanzierung und so, dass das nicht so ganz einfach ist, dann jemanden zu finden, der es dann wirklich machen kann für die Niederlande, dann kommt noch hinzu, dass das ja die Ampelkoalition geplatzt ist. Das gibt eine neue Unsicherheit auf der möglichen Käuferseite, weil bis wir jetzt eine neue Regierung haben werden mit einem neuen Wirtschaftsminister und auch klar ist, wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur dann aufgestellt sein wird, davor ist es wahrscheinlich, also sehr unwahrscheinlich, hört man, dass ein Käufer, ein möglicher Käufer sich ernsthaft committet oder committen würde. Weil, also die sind zwar sehr langfristig aufgestellt und man muss so eine Investition über viele Jahrzehnte unabhängig von der Regierung planen, aber so ein Einstieg ist vielleicht ist jetzt gerade nicht der allerbeste Moment, um sowas zu machen. Und deswegen ist es so, dass zumindest bevor da sowas in Gang kommen kann, eine neue Bundesregierung schon da sein muss. Und das würde dann bedeuten, dass die nächsten 4-5 Monate da noch dass da noch nicht viel Spiel in die Sache kommt. Und dann aber könnte es dazu kommen, dass doch auch irgendwie ein bisschen in Fahrt kommt. Und Tenet selbst haben sich ein Stück weit darauf vorbereitet, indem sie Kreditlinien schon zugesagt haben, bis 2026 einschließlich. Also das lässt darauf schließen, dass das Unternehmen und auch die niederländische Regierung darauf hofft, dass man das bis Ende 2026 eine Klarheit in dem Thema hat und vielleicht auch also so ein Szenario durch hat.
Die Frage, Mareike, die du eben aufgeworfen hast, ist ja, für wen ist das interessant? Da können wir ja so ein Stück weit mal gucken in die Vergangenheit, was ist eigentlich da in dem Bereich Übertragungsnetz schon passiert. Wir wissen, dass Transnet BW, da gab es einen Verkaufsprozess für Beteiligungen. Wir wissen auch, dass es den in der Vergangenheit mal bei 50 Hertz gegeben hat. Und da lässt sich zumindest daraus erahnen, dass es grundsätzlich einen Markt für solche Unternehmen gibt. Und bei Tenet ist, glaube ich, die große Herausforderung, wenn das Unternehmen in der Ganze verkauft werden soll, dann reden wir ja von gigantischen Summen. Philipp, kannst du da eine Größenordnung geben, was vielleicht so eine Tenet am Markt kosten würde?
Da ist definitiv von einer zweistelligen Milliardensumme immer die Rede gewesen. Also ganz deutlich wurde das nie gesagt, aber als dann dieser Börsengang, die Börsengangpläne zum ersten Mal irgendwie ein bisschen öffentlich wurden, da war die Rede von 20 bis 25 Milliarden Euro wert. Ist natürlich auch dann fraglich, ob also am Ende hat sich der Bund und die Niederländer haben sich nicht einigen können. Das soll auch ein bisschen am Kaufpreis gelegen haben. Aber man kann davon ausgehen, dass der Bund bereit gewesen sein dürfte, irgendwie einen zweistelligen Milliardenbetrag zu investieren. Und das ist auch wieder so eine Frage, die bei so einem Verkaufsprozess wichtig sein kann. Wie attraktiv ist das Asset tatsächlich und wie viel Geld ist so ein Fonds oder so ein nichtstaatlicher Investor eben bereit dafür zu zahlen. Aber es sind auf jeden Fall zweistellige Milliardenbeträge, wo da macht sich keiner so, da hört man nicht viel, was das genau sein soll.
Okay. Ja, sehr spannend das Ganze.
Was mir gerade noch eingefallen ist, Rup, weil du ja eben meintest, die Themen sind irgendwie schlecht miteinander kombinierbar. Mhm. Philipp ja sagt ja hier mit dem Ampel aus, das wird jetzt wahrscheinlich das Ganze, den ganzen Verkaufsprozess oder Kaufsprozess nicht unbedingt erleichtern. Im Endeffekt ist ja auch das, was beide Themen dann irgendwie am Ende auch verbindet, ne? Also auch im Gasbereich hängen ja viele Gesetzgebungsverfahren jetzt einfach in der Luft und da passiert halt gerade nichts, ne? Also ich glaube, die Situation ist allgemein in der Branche gerade schwierig.
Ja, absolut. Das ist so ein bisschen der rote Faden, das stimmt natürlich, der sich auch durch unsere Berichterstattung der letzten Wochen gezogen hat. An der Stelle könnten wir jetzt sicherlich noch viele andere politische Vorhaben erwähnen, das würde aber den Rahmen sprengen. Aber einverstanden, da haben wir zumindest eine Gemeinsamkeit bei diesen beiden Themen. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhrzeit können wir an der Stelle, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen. Das war ein sehr interessanter Austausch und wir werden beide Themen natürlich weiter im Blick behalten. Und ich gehe davon aus, dass das auch weiterhin in diesem Podcast mal gelegentlich mal zur Sprache kommt. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns ein Stück weit mitzunehmen.
Ja, sehr gerne.
Und bedanke mich natürlich auch bei unseren treuen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und mit Blick auf den Kalender, es ist Nikolaus und es ist auch noch Freitag, wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende, einen guten Resttag und damit verabschieden wir uns. Auf bald.
Danke auch an dich, Ruben, und an alle Zuhörer.
Bis bald.
Schön, Nikolaus. Bis bald.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.